Herzlich willkommen zu Money Matters, der Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin und vielen spannenden Gästen. Hallo zusammen, in der heutigen Folge reden wir Fachchinesisch. Wir beleuchten nämlich die vielen Fachbegriffe aus der Finanzwelt und erklären die ganz einfach. Dafür habe ich mir aber Hilfe geholt von zwei anderen Finanzbloggern. Ich freue mich, dass heute Reto von Finanzdepot und Oli von Simple Money bei mir sind. Bevor wir anfangen, noch ein grosses Dank an die Sponsorin der heutigen Podcast-Folge, die Bank Claire. Die Bank Claire redet mit dir über Geld. Offen und ehrlich. Egal wie viel du davon hast und was du darüber weißt. Und zwar so, wie es der Name verspricht. Claire. Was im Retromanischen klar, einfach und deutlich bedeutet. Bank Claire macht also deine Bankgeschäfte so unkompliziert und angenehm wie möglich. Und jetzt fangen wir an. Hallo Oli, hallo Reto, schön sind ihr da.
Hallo. Hallo Angela, merci für die Einladung.
Ja, danke euch. Ich freue mich sehr, so kompetente Unterstützung zu haben. Wie immer fangen wir zuerst mit einer kurzen Vorstellungsrunde an. Reto, möchtest du anfangen? Die Frage ist immer die gleiche, wer bist du?
Mein Name ist Reto Stalder. Ich komme auch nicht aus dem Finanzbereich ursprünglich. Ich habe zuerst eine Lehre als Konstrukteur gemacht. Früher nicht als Maschinenzeichner geheißen, das sagt ein bisschen mehr. Habe dann eine Schauspielausbildung gemacht. Das ist jetzt so Bachelor und Master. Habe dann in einer Serie gespielt und schon Film und Fernsehen gemacht. Und in letzter Zeit eher Theater. Und momentan mache ich so ein bisschen alles zusammen. Also im Büro noch ein bisschen als Konstrukteur oder Verwandtenbereich und eben der Blog und als Schauspieler.
Viel beschäftigt. Oli, du bist ja schon mal im Podcast gewesen. Für die, die jetzt die Folge nicht gehört haben, es wäre die über Aktien. Aber vor allem auch, wer bist du?
Ja, hallo Angela. Ich bin der Oliver Kunz. Hat den Background eigentlich in Informatik, also sehr zahlenlastig, was wir in der letzten Folge gesehen haben, mit der Aktienbewertung. Und ja, für den Finanzblog simplemoney.ch seit jetzt etwa 2 Jahren und bin so ein bisschen IT und Finanzwelt unterwegs.
Ich weiss nicht, wie gut die Folge jetzt so bei diesen grossen, ernsten Banker und Bankerinnen ankommt. Wir sind 3 Leute, wir haben alle keinen Bezug zur Finanzbranche und wir erklären euch jetzt Finanzfachbegriff. Was der Vorteil ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir erklären es sicher ganz einfach, weil wir wissen alle 3, wie es war, wenn man so anfängt und am Anfang noch gar nichts versteht, oder? Genau, sie nicken beide. Super. Also danke euch vielmals, dass wir oder dass ihr Zuhörerinnen und Zuhörer auch wisst, wie es da aussieht. Ich habe einen Stapel Karten auf dem Tisch ausgelegt. Die sind verdeckt und darunter stehen verschiedene Fachbegriffe aus der Finanzwelt. Das Ziel von heute ist, dass wir die so praktisch und einfach wie möglich erklären. Und wir haben abgemacht, dass jeder einen Joker hat. Und jemand erklärt, die anderen ergänzen oder korrigieren. Und falls nötig, spiele ich es auch Schiedsrichter. Ich bin gespannt, ob wir das brauchen. Und genau, ein kleiner Hinweis, bevor wir starten. Alles, was wir heute erzählen, ist finanzielle Bildung und keine Finanzberatung. Also man wird ein Beispiel vielleicht machen von Aktien oder einem Unternehmen. Und das sind keine Tipps, sondern dient einfach dazu, das Ganze verständlich zu machen. Sind ihr parat?
Ja, sind parat, ja.
Sehr gut. Wir trauen anzufangen.
Das nehme ich einfach mal eine.
Genau. Sehr gut.
Die erste hier. Home Bias. So wie erkläre jetzt. Also der Home Bias ist aus dem Englischen. Also Bias ist so wie ein ja, psychologisches Vorurteil, das man hat, oder so eine Falle auch. Und der Homebias beschreibt eigentlich in Bezug zu Aktien, dass man jetzt zum Beispiel viele Schweizer Aktien hat, die aus der Schweiz kommt und Bezug zu dem Unternehmen hat, dass man dort ja, so ein bisschen eine Verzerrung hat gegen die Richtung.
Weil die Aktien einfach näher sind?
Genau, wo man einfach sieht, zum Beispiel eben irgendwie in Schweizer Unternehmen, dass man ja Novartis, Roche kennt und sagt, okay, die Schweizer Aktien sind gross, die kaufe jetzt mal ohne gross eben, ja, zu schauen, was noch anderes gibt auf der Welt. So also einfach in seinem Gärtchen bleibt, sozusagen.
Mhm. Danke vielmals. Willst du weitermachen?
Ja, dann mache ich auch ihn.
Ich drücke mich noch ein
bisschen. Eine Aktie. Eine Aktie ist ein Anteil einer Firma. Also, ja, das finde ich noch wichtig. Meistens ist eine Aktie einfach irgendetwas, was man kauft und man verkauft es dann wieder und hofft, dass es dann höher gestiegen ist. Aber was ich auch noch wichtig daran finde an einer Aktie, ist, dass es eben wirklich ein Anteil von einer Firma ist. und nicht einfach Papier zum Gamblen, sage ich jetzt mal, oder zum Traden, sondern man hat wirklich, wenn man Aktien hat und einen Anteil von dieser Firma, kann dann auch eine Hauptversammlung haben, hat also das Stimmrecht. Und da steht auch noch eine andere Frage drauf, was war meine erste Aktie gewesen? Meine allererste Aktie war Apple.
Okay. Ja. Ja, deine, Oli?
Das ist nicht schlecht mit Apple. Guter
ja,
Pick, ja.
Ja, mega.
Meine war Pure Storage gewesen, und das, wo ich aus dem, ja, aus dem Cloud Computing, aus dem Cloud Storage Umfeld komme, reite. Und die MFD hat es super gefallen, das Unternehmen. Darum habe ich die gekauft. Also noch ohne die Aktie wirklich anzuanalysieren.
Ist aber auch nicht so schlecht gegangen.
Aber es ist sehr gut gelaufen, wo ich denke, das Unternehmen ist super, ihre Produkte sind super und das hat sich dann auch gelohnt bis jetzt, ja.
Ja, bei mir ist es ein wahnsinniger Zufall. Warum das überhaupt zu diesem Finanzthema kam, ist, weil ich ein Rollenangebot habe bekommen, wo ich einen Banker gespielt habe und ich habe keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich gefunden, ich muss irgendeine Aktie kaufen, ich muss mich in das Thema einlesen. Und dann habe ich so gefunden, ja, ich sollte so eine Aktie kaufen von nichts, eine Ahnung gehabt. Und dann habe ich so gefunden, ja, was gibt es denn überhaupt? Ja, irgendwie gibt es Apple, das kenne ich irgendwie. Also ohne irgendwie Sinn und Verstand habe ich wirklich einfach mal so, natürlich auch viel zu wenig mit, im Vergleich zu den Kaufkosten, ist das natürlich wahnsinnig unrentabel. Gut, mittlerweile habe ich die Kaufkosten wieder rausgehauen. Das war irgendwie 2018 gewesen, von dem her. Und ich hatte die auch noch, also von dem her, das ist nicht ein wahnsinnig schlechter Entscheid. Aber es ist wirklich so, blauäugig ins Ganze rein, was gibt es, Apple nehme ich auf, ich schaue mal, wie das geht.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe meine bestlaufende Aktie ist eine ähnliche Story. Also eben alle, die so gut Aktien analysiert, einfach nicht zuhören. ich mache es inzwischen auch besser, aber es war auch irgendwie so, gewesen, die Börse war gerade tief, gewesen, ich habe damit angefangen und ich habe schon so ein bisschen den Flow gehabt, dass ich dachte, hey, ich komme jetzt raus. Was du dann später irgendwann merkst, je mehr du weißt, dass du nichts weißt, aber ich bin hier gerade zu dem Hoch gewesen. Das ist ja auch ein typischer Fehler, wenn man wieder gehört, dass man irgendwann in die Selbstüberschätzung kommt. Und bei mir ist es so, dass ich habe Cash gehabt, ich habe gewusst, so, heute kaufe ich etwas, ist alles tief. Und ich wohne auf dem Land und da ist John Deere Traktor durchgefahren. Cool. Und dann habe ich die Aktie gekauft und das ist meine beste Aktie im Depot. Sie hat leider nur einen kleinen Anteil, weil ich natürlich wenigstens dem Rohr gefolgt bin und nicht zu viel Geld reingesteckt haben. Aber es ist auch so, wenn du das eigentlich jetzt erzählst, ist es so, ja, super Beispiel ist es eigentlich nicht. Nee. Es ist einfach aufgegangen. Ich habe auch genug Beispiele, wo es nicht aufgegangen ist. Einfach so. Ja.
Die haben wir global alle.
Ja, ja, absolut. Ja.
Ja. Ja. Ich muss glaube, also Oli, dich muss ich nicht fragen, ob du eine Lieblingsaktie hast. Aber alle, die dich nicht so genau verfolgen, willst du es noch erzählen?
Ja, Lieblingsaktie sollte man eigentlich generell nicht haben. Ich habe Lieblingsunternehmen, besser gesagt. Aktuell halt Tesla, ja, mit dem Elon Musk, den ich sehr bewundere, wo man seine Biografie liest. Und darum, ja, Lieblingsaktie würde ich das nicht sagen, aber Lieblingsunternehmen ist aktuell definitiv Tesla, ja.
Möchtest du auch eine sagen? Oder soll ich mich aufhören drücken und auch ein Kärtchen nehmen?
Ich kann schon noch gut. Aber mittlerweile habe ich Aktien ziemlich verlassen, beziehungsweise ich hoffe, als Korb, also als ETF, ein Begriff, wo wir dafür auch noch dazukommen. Und von dem her, ich befasse mich gar nicht gross mit Einzelunternehmen mittlerweile mehr. Von dem her habe ich auch keine Lieblingsaktie.
Gut.
Jetzt also, darfst
du. Jetzt auch.
Ah, ich habe das Aktienregister. Und das Aktienregister ist der Ort, wo du deine Aktien eintragen lassen kannst. Und dann weiss das Unternehmen, wer du bist. Und wenn du das machst, dann hast du eben auch das Stimmrecht, das du Rita, vorhin schon erwähnt hast. Das kann die GV auch gehen, in guten Fällen, wenn es Sachdividenden gibt, also Swatch mit den Aktien oder mit Aktien, Swatch mit der Uhr oder Galida mit dem Bijama musst du eintragen im Aktienregister, dass sie dich überhaupt kontaktieren können und dir die Sachen schicken. Genau.
Darf ich da noch kurz etwas dazu? Es ist nicht bei jedem Broker möglich, sich einzutragen zu lassen. Das ist auch eine häufige Frage, die ich bekomme, dass, ja, bei welchem Broker kann ich denn überhaupt eintragen lassen? Das ist vielleicht etwas, wenn man sich eintragen lassen will und wenn man die Hauptversammlung geht oder eben Sachdividende, dass man sich im Vorfeld informiert und schaut, bei welchem Broker ist das überhaupt möglich.
Genau, ja. Und dann hast du auch Fragen bekommen, zum Beispiel, wenn man einen Schweizer Broker hat und ja, der Broker muss es ja irgendwie per Mail sagen oder sie machen es für dich, bei Swissquote zum Beispiel, musst du selber klicken, so ein kleines Plus neben der Aktie anzahlen und dann musst du das selber eintragen. Und du siehst dann, wenn du eben den Brief bekommst von GV, wie viele Aktien dann eingetragen sind bei dir, dann habe ich heute wieder einen bekommen von einem Unternehmen und gesagt, oh, ich kann noch nicht alle Aktien eintragen, aber eben, muss man immer darauf schauen, wenn man vor allem bei den Schweizer Unternehmen, wenn man die GV will oder eben so ein Unternehmensgeschenk bekommen, das hat mit der Aktie eingetragen. Ja.
Mhm, stimmt, das ist ein Bringschuld, also du musst dich selber darum kümmern. Ja. Mhm.
Genau. Gut, bin ich auch dran mit dem nächsten. IPO, oder auch Initial Public Offering, die Abkürzung genannt. Und das beschreibt eigentlich einen Börsengang. Das ist der englische Begriff ein Börsengang von einem Unternehmen. Wenn das Unternehmen das erste Mal an die Börse kommt, wenn es, ja, das Unternehmen sich entscheidet, ja, wir wollen jetzt Börse, wir sind genug gross und wir haben ein cooles Produkt, wo die Leute wollen und die Investoren Interesse daran haben, können sie an die Börse gehen. Und dann werden dann eine gewisse Anzahl Aktien sozusagen via Börse an Investoren verkauft, wo sie nachher das Unternehmen mit Geld aufnehmen kann und somit das weitere Wachstum oder was immer sie wollen mitfinanzieren. Genau. Und die Frage und Rang habe ich schon an einem IPO teilgenommen. Nein, habe ich nicht. Also am offenen Markt habe ich nie an einem IPO teilgenommen. Ich habe immer Bücher gelesen und da ist immer gestanden, darum, unter der IPO-Abkürzung, dann meine ich auch, it's probably overpriced. Das heisst, das ist eigentlich, also IPO ist immer zu teuer im Aktienkurs. Das ist natürlich sehr pauschal gesagt, aber die, ja, das Sprichwort hat mich irgendwie geprägt und darum habe ich noch nie an einem IPO mitgemacht. Ja.
Also zumindest letztes Jahr ist es ja schon so, gewesen, dass boah, mega krass war, was gezahlt worden ist.
Und in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten dann oben runtergekommen ist.
Das stimmt, ja.
Genau, jetzt das Sprichwort wieder bewahrheitet, eines mehr.
Ja. Also für die das Risiko ein bisschen scheuen, einen Bogen eigentlich, um das ein bisschen machen. Oder einfach sicher sich bewusst sein, dort ist der Preis vielleicht noch nicht ganz gleich fest wie bei einer Aktie, die seit Jahrzehnten an der Börse schon ist.
Genau, und es kann sehr schwank am ersten Tag, als sie an die Börse kommen, in beide Richtungen, gegen ab und gegen rauf. Man muss halt immer bewusst sein, dass die professionellen Investoren meistens schon vorher ins Unternehmen investiert haben, bevor es an die Börse kommt, in privaten Finanzierungsrunden. Und da ist man ja, als privater Investor immer ein bisschen später dran als die professionellen. Das muss man sich auch immer in Gedanken behalten. Ja.
Stimmt. Was waren kürzlich die Börsengänge?
Ohne Schweiz hat es kürzlich noch gegeben, Schweizer Aktien. International verfolge ich es gar nicht, muss ich sagen. Aber ohne wäre jetzt auch, wo man gerade in den Sinn gekommen ist.
Airbnb ist mir noch in den Sinn gekommen. Die sind ja auch das letzte oder vorletzte Jahr gewesen.
Ich weiß, also Oatly und all diese Nahrungsmittel, Beyond Meat, ja. Und die sind ja alle in den letzten Jahren an die Börse gegangen.
Ja, Bumble.
Ja,
mit einem weiblichen CEO, darum war sie doch so präsent gewesen. Genau.
Gut, dann nehme ich wieder das Kärtchen. Das da. Aktienrückkaufprogramm. Ui.
Joker.
Nein, also eine Firma, wie wir vorhin gehört haben, wenn sie einen Börsengang macht, ist das so ein bisschen, also nicht das Gegenteil von sie ist schon noch an der Börse, aber sie nimmt einen gewissen Teil von ihren Aktien, kauft sie zurück. Also sie vermindert die Anzahl Aktien. Das kann positiv oder negativ sein. Also das Unternehmen braucht natürlich Geld in der Phase, in der wir momentan sind, wo Geld fast nichts kostet. Mit den Negativzinsen kann es für ein Unternehmen unter Umständen attraktiv sein, die eigenen Aktien rückzukaufen. Was für die Investorinnen und Investoren, die die Aktien haben, kann auch positiv sein, dass es mehr Dividenden dann gibt. Also der Gewinn bleibt ja sozusagen gleich, aber der ganze Gewinn wird auf weniger Aktien verteilt. Das heisst, eventuell wird die Dividende höher sein. Und ob ich das steht noch gefragt, ob ich das gut finde. In den letzten Jahren ist es ein bisschen Mode geworden für viele Unternehmen, dass sie wahnsinnig viele Aktien zurückgekauft haben. Manchmal eben auch auf Kredit, von der so wahnsinnig günstig ist. In dem Ausmaß, wie sie in den letzten Jahren gemacht worden ist, ist es, glaube ich, nicht wahnsinnig eine tolle Investition. Aber ja, es hat so beide Seiten. Also, ich finde es schwierig, grundsätzlich zu sagen, ob es etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist. Das muss man von Unternehmen zu Unternehmen dann anschauen.
Gut, soll ich? Oder willst du etwas?
Nein, du bist dran, kannst
du es. Ich drücke mich schon ein bisschen. Ich habe den Indexfonds. Und der Indexfonds ist ein Fonds, die auf einem Index basiert. Wir erklären das Wort Index hoffentlich irgendwann noch. Aber das heisst, er wird, ist eigentlich ähnlich, sehr ähnlich wie ein ETF, den wir jetzt blöderweise auch noch nicht hatten. Aber der bildet einfach den Index ab, möglichst genau. Der Unterschied zum ETF ist, dass er nicht an der Börse gehandelt wird. Und darum gibt es zum Teil höhere, oder nicht höhere, aber es gibt zum Teil noch zusätzliche Gebühren, die man muss zahlen beim Kauf und Verkauf. Und man kann auch noch zu gewissen Zeiten, also ich glaube, dann irgendwie einst im Tag wird er dann von der Bank verkauft oder von wem immer du den bezogen hast. Also ich kann nicht wie beim ETF, wo ich hersitze und sage, 15.35 Uhr, ich möchte jetzt verkaufen, sondern ich bin dann auf das angewiesen. Genau.
Ja, du hast einen Englisch pro Tag, meistens ist angegeben, wenn das, ich habe gerade Mandy einen gekauft. Okay. Ja. Dann ist es irgendwie, ich glaube, 14.30 oder so ist dann fertig. Und dann wird dann geschaut, welche Aktien sind im Indexfonds drin. Und es gibt einfach den einen Preis pro Tag. Und nicht so wie beim ETF, wo halt die Börse gehandelt wird, wo minütlich oder sekündlich einen Kurs hast und einen Ankaufspreis und einen Verkaufspreis. Beim Indexfonds hast du einfach einen. Da wird geschaut, welche Aktien drin sind drin, wie viel Wert haben die. Und dann wird das zusammengerechnet durch die Anzahl ausgegebene Fondsanteile gerechnet und dann weißt du, wie viel. Also im Vorfeld weißt du nicht genau, wie viel das denn da überhaupt kostet. Bei mir ist jetzt immer noch eine Abwicklung.
Okay.
Und irgendwann komme ich dann, meistens zwei Tage, also plus zwei, komme ich dann die Abrechnung über und dann steht dann drauf, wie viel das da überhaupt gekostet hat.
Okay, spannend. Ich habe tatsächlich noch nie einen gekauft. Würdet ihr das auch als, man gehört ja im Zimmer vom Passiv investieren, würdet ihr das auch zu den Instrumenten zählen, die passiv sind?
Absolut, wo es würde den Index nachher, zum Beispiel jetzt, ob man eine Säule 3a hat, zum Teil brauchen gewisse Anbieter Indexfonds von verschiedenen Banken und die sind aber recht günstig zum Teil, wenn es von einer Vorsorge ja, eine Stiftung ist. Und da kann man eigentlich auch, anstatt der ETF nehmen, der auch börsenkannend ist, könnt ihr zum Teil Vorsorgerichtung zu speziellen Konditionen Indexfonds kaufen und eben, wo passiv die Welt abbildet oder einen gewissen Markt. Und das ist eigentlich ein gutes Instrument, ja.
Und je nach Broker, zum Beispiel, wenn du einen Indexfonds kaufst, beziehungsweise wenn du einen ETF kaufst, hast du meistens noch eine Börsengebühr drauf. Und der Indexfonds wird nicht der Börse gehandelt, das heisst, die Börsengebühr fällt schon weg. Und je nachdem, wo das der Indexfonds aufgelegt ist, zum Beispiel in der Schweiz, hast du dann auch keine Stempelgebühr drauf. Also im Ankauf ist es häufig sogar günstiger als ein ETF.
Sehr gut. Ich kann nichts mehr sagen. Oli,
gut, machst du? Ja, tipptopp. Also auf dem Kerl steht Kreditkarte, Debitkarte, Maestro. Ja, Kreditkarte ist, und Debitkarte, der Hauptunterschied ist auch bei Debitkarte, dass man dann das Geld schon auf dem Konto muss haben, dass es dann also direkt abgebucht wird. Und bei Kreditkarte kauft man halt, so wie es der Name so steht, auf Kredit ein. Und man zahlt es eigentlich erst, wenn die Rechnung vom ja, Kreditanbieter oder vom Kartenanbieter am Ende des Monats erscheint. Und dann muss man es dann zahlen. Vorher ist es ja, haben sie eigentlich noch nicht gezahlt vom Bankkonto. Genau, das ist der Unterschied zwischen Kredit- und Debitkarte. Und Maestro, die verschwinden ja, glaube ich, gleich, so wie ich es richtig verstanden habe. Die gibt es ja nicht mehr.
Ich glaube, WePay jetzt so zum Teil, oder?
Genau, die wird jetzt immer mehr abgesetzt, oder etwas anderes. Ja, ja, der WePay.
Ja. Wir haben im Vorfeld Fun Fact schon gesehen und Kärtchen verglichen. So Finanzblogger unter sich, wer hat am meisten verschiedene Bankkärtchen. Ein Unterschied ist auch noch, Kreditkarte macht am wenigsten Probleme, sag ich mal, wenn man ein Auto mietet. Es gibt gewisse Autovermieter, die zum Beispiel Debitkarte nicht nehmen, weil man wirklich ja einen begrenzten Betrag auf dem Konto hat oder dort eingezahlt hat. Man hat früher auch noch so ein bisschen Prepaid-Kreditkarte dem, glaub, gesagt, oder? Also so habe ich Fragen bekommen auch schon. Ist das eine Prepaid-Karte, eine Debitkarte?
Also früher gibt es immer noch, aber sie haben nicht so einen grossen Marktanteil. Es gibt schon Prepaid-Kreditkarten, wo ich einfach vorher einen gewissen Betrag auf die Karte lade und dann wird er laufend abgebucht. Aber das ist, nicht, das ist dann wie separat, es ist halt nicht das Konto, sondern du hast es dann wirklich auf dieser Karte drauf.
Oh, stimmt, du hast es auf der Rechnung drauf, oder? Du kommst einfach die Rechnung, aber stimmt, ja. Und ein grosser Vorteil von diesen neuen Debitkarten, man kann mit denen online shoppen.
Ja. Und die haben so ein Zweischneidungsschwert, dass man von dieser Maestro-Karte wegkommt, weil halt die Läden müssen mit einer Debitkarte im Hintergrund zahlen dann mehr Gebühren. Mhm. Es kommt nicht auf den Betrag. Gewisse sind mit Prozent abgerechnet und gewisse haben Maestro, glaube ich, einen fixen Betrag hauptsächlich und mit der Debitkarte zahlt der Laden, den ich einkaufe, dann einen Prozentbetrag. Und darum haben die nicht unbedingt so gern.
Ja, ich habe auch schon gelesen, dass der Bäcker verdient, glaube ich, nicht mehr, oder?
Genau, ja.
Genau. Und teilweise Online-Shops gibt es so einen Aufschlag, wenn man mit Kreditkarte zahlt. Das ist jetzt immer weniger geworden, aber es hat immer noch in gewissen Shops, dass man dann eben den Aufschlag wie selber zahlt, den Shop den weitergibt, wo man eigentlich sonst selber müsste zahlen. Ja.
Mhm. Darf ich noch? Eines von meinen Lieblingsthemen ist ja Währung.
Ja, unbedingt.
Und gerade bei so Debit- und Kreditkarten würde ich immer schauen, wie viel dass man der Aufschlag in Fremdwährungen ist. Bis zu 2,5% oder noch höher. Da würde ich wirklich mal in die... manchmal ist es ein bisschen schwierig zu finden und gewisse Banken geben es auch nicht wahnsinnig gerne raus. Man weiss ja warum, weil sie wahnsinnig viel daran verdienen. Und würde ich wirklich mal die Dokumente raussuchen, wie viel das der Aufschlag ist und mir eine günstigere Alternative suchen. Mhm. Gerade wenn man in den Ferien ist oder irgendwie online shoppt im Ausland, ist der Aufschlag manchmal ziemlich krass.
Mhm. Auf der Rechnung sieht man es eigentlich meistens relativ gut.
Genau,
oder?
Ja. Aber dann ist es zu spät.
Ja, stimmt.
Aber man kann daraus etwas lernen.
Genau.
Dann ziehe ich mal wieder. Dividende. Wie wir vorher schon mal gesagt haben, wenn man mit einer Aktie ist, man an einem Unternehmen beteiligt. Und wenn das Unternehmen Gewinn macht, kann es einen Teil des Gewinns ausschütten. Meistens ist es so, dass bei Unternehmen, die schon lange im Markt sind, dass die häufig dann einen Teil von ihrem Gewinn ausschütten als Dividende. Und Unternehmen, die noch kürz, also die im starken Wachsen sind, die schütten häufig noch keine Dividenden aus. Und dann gibt es so Dividendenrenditen, also wo man dann sieht, zum Beispiel im Schweizer Markt ist es, glaube ich, so um die 2-3%, die Dividendenrenditen ist. Und da gibt es solche, wo Unternehmen, die halt viel auszahlen, bis irgendwie 7%, oder eben solche, die gar nicht auszahlen. Und da steht auch noch eine Frage drauf, ob ich ein Dividendensammler sei. also, als ich angefangen habe mit Investieren, habe ich so ein bisschen alles durchprobiert. Und habe auch mal gefunden, ich muss jetzt sagen, irgendwie Dividenden sind wahnsinnig attraktiv. Und bin dann aber wieder von dem weggekommen, von halt der Rendite ist. Ist Dividende ist nur ein Teil von Rendite. Also es ist halt der Kursgewinn und Dividende. Und von dem her, mittlerweile schaue ich nicht mehr gross auf die Dividende. Sondern es ist einfach ein Teil, der dazugehört. Und ich schaue meistens, dass es, jetzt so wieder ein Fachbegriff, thesaurierende Fonds sind. Also dass Dividende direkt wieder angelegt wird, sodass ich das nicht selber machen muss, sondern es wird innerhalb vom Indexfonds, Fonds oder ETF, wird es gerade wieder angelegt. Schon wieder Fachbegriff.
Wir haben den ETF noch. Ja. Also, wenn du den ETF schnell erklären.
Du bist als Nächster.
Ach, ja, also, da ziehe ich jetzt ja. Nicht. Aber ich stimme dir im Fall voll zu. Ich habe auch am Anfang gedacht, so, wow, da kommst du Dividende über jeden Monat Dividende und so. Siehst du dann auch immer auf Instagram all die Übersichten.
Mit mir nervt mich das.
Ja, ich finde es auch immer so. Und du kommst 11 Franken auszahlt. Ja, genau. Also, und dann hast du eine Höhe. Ja. Und dann muss ich einfach auch sagen, bei den Beträgen, die ich investiere, ist der Effekt jetzt nicht so mega krass. Und Dividende zahlt man in der Schweiz Steuern drauf und auf Kapitalgewinn ja nicht.
Richtig, ja.
Es kann am Anfang etwas motivierend sein, dass man halt sieht, ich habe da mein Geld investiert und es kommt etwas zurück. Und das, was dann zurückkommt, ist dann nicht mehr diesen Schwankungen, wie es am Aktienmarkt ist, ausgesetzt. Sondern es ist dann wirklich auf deinem Konto, du kannst es abheben. Aber wenn man halt, es gibt ja vorhin mal kurz im Indexfonds, wenn man irgendwie einen Index vergleicht, wo halt Dividende jeweils reinvestiert und einen, der sie nicht reinvestiert, sondern der sie auszahlt, dann ist der Unterschied über viele Jahre halt einfach krass. Der, der sie wieder investiert durch den Zinseszins, ist halt einfach viel höher, steht darum schlussendlich, als wenn man die halt verkonsumiert.
Mhm. Genau, du hast ja vorher gesagt, eben, im Schweizer Markt ist Dividendenrendite so 2-3%. Und wenn man die nachher aus Konsum einfach ausnimmt aus dem Depot und aus Konsum ausgibst, dann fällt die nachher im Zinseszins. Wenn die Marktrendite so 6-7% ist langfristig und du die Hälfte von der Rendite einfach jedes Jahr verkonsumierst wieder, ist das eigentlich auch nicht der Sinn von Dividenden sozusagen. Also musst du eigentlich immer so ein bisschen das auch wieder bewusst sein. Das ist nicht wie ein Geschenk, es ist schon mal ein Geschenk für dich schon, aber du hast das gleiche Unternehmen im Depot und das Unternehmen das Geld dann nicht mehr zur Verfügung. Also musst du nachher überlegen, was du mit dem Geld machen, nicht einfach das ja, blind wieder ausgeben sozusagen, also, oh ja, Dividenden bekommt drum.
Genau, also es gibt auch verschiedene Strategien, können wir vielleicht dazu noch sagen. Es gibt eben dort, die wirklich so Dividendensammler sind, die ganze Strategie auf Dividendenaktien ausgelegt haben. Und dann gibt es andere Strategien, die sagen, man will, eben, was jetzt Oli gerade gesagt hat, es macht eigentlich mehr Sinn, wenn das Unternehmen das Geld selber behaltet und dafür mehr wächst. Und darum ist das so eine umstrittene Frage, darum habe ich die auch draufgeschrieben. Und eben, ich glaube, so ein das Erlebnis, das am Anfang mega cool ist und dann irgendwann ein bisschen ernüchternd oder einfach, man gewöhnt sich daran, oder? Ja. Genau, ich glaube, den Effekt können wahrscheinlich noch viel.
Es wird ja häufiger als passives Einkommen. Mit diesem Begriff habe ich auch ein bisschen Mühe. Also passiv ist es auch nicht. Ich muss mich ja für etwas entscheiden. Ich muss mich für eine Aktie entscheiden. Und dann muss ich dorthin Geld investieren. Und so passiv ist das auch nicht. Ich könnte ja eben auch das Geld in eine ganz andere Aktie, die dann im der Kursverlauf dafür umso viel besser ist. Also so passiv finde ich das dann auch nicht.
Mhm. Stimmt. Soll ich den ETF erklären?
Gerne. Sehr gerne, ja.
Also, ETF steht für Exchange Traded Fund, was zuerst einmal nur heisst, dass es ein Fonds ist, der an der Börse gehandelt wird. Aber in den meisten Fällen ist der Fonds deckt den Index ab und ist somit ein passives Investments. Es gibt auch Ausnahmen, ich glaube, die lassen wir heute weg, einfachheitshalber. Und den Index, den kannst du dann als nächstes erklären, den ziehen wir überhaupt nicht. Nein, aber der folgt einfach möglichst genau dem Index. Das heisst, dass der ETF einen ganzen Korb an Unternehmen hat, anstatt dass man nur eins kauft, wie bei einer Aktie, hat man einen ganzen Korb an Unternehmen und die sind gleichgewichtet wie dem Index. Das macht das Ganze natürlich viel weniger risikobehaftet. Es ist preislich sehr interessant, weil es sehr stark digitalisiert und automatisiert ist. Und es hat dann verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht, eben thesaurieren, dass die Dividenden, die ausgeschüttet werden, auch automatisch wieder reinvestiert werden. Es gibt da verschiedenste Auswahlkriterien. Aber ich glaube, das Wichtigste ist schon, es ist günstig. Also es ist eine günstige Art zu investieren. Und es ist sehr einfach, weil man muss nur einmal den ETF verstehen. Man kann ihn dann täglich kaufen und verkaufen, was wir vorhin schon erwähnt haben. Weil er eben an der Börse gehandelt wird und man sieht gerade, was er für einen Preis hat. Ja.
Dann kommen wir gerade zum Index, würde ich sagen. Und dann bleiben wir in der Schweiz mit dem Homebias, wie wir vorher gesehen haben. Und der bekannteste Index in der Schweiz ist auch der SMI, der Swiss Market Index. Und der SMI bietet eigentlich die 20 grössten börsengehandelten Unternehmen in der Schweiz nach, sozusagen. Und das ist einfach die, wenn man einen ETF nimmt, hat man, wenn man 1'000 Franken in den ETF investiert auf den SMI, dann muss man nicht von jedem Unternehmen ein zu Aktie kaufen, sondern kauft einfach der ETF ein ist und hat gleichzeitig die 20 Unternehmen im Depot sozusagen. Und der Index kaufst du auf den ganzen Markt. Es gibt also Weltindex, der MSCI World zum Beispiel, wo man wirklich die ganze Welt eigentlich abdeckt. Und es gibt dann auch einen Index auf einen Teilmarkt, aber auf SMI auf die 20 grössten Unternehmen. Der S&P 500 ist auch noch bekannt, dass Amerika 500 grössten Unternehmen von den USA abdeckt. Und es ist einfach wirklich, es gibt so viele Indizes inzwischen, wirklich kann man wirklich alles abdecken, ob es jetzt in einer Branche ist, irgendwie Nachhaltigkeit, der Teilmarkt, das Land, und da ist wirklich die Fantasie keine Grenzen gesetzt mittlerweile.
Mm. Ist auch Big Business. Oder die Firmen, die auch Indizes rausgeben, das sind ja auch Unternehmen, die damit Geld verdienen. Und wir haben ein einen ETF-Boom. Ich das haben Sie vielleicht auch schon ein paar rausgehört. Man findet alle drei, glaube ich, ETFs gut. Was aber auch natürlich auch zur Folge hat, dass eben genau immer neue ETFs rauskommen. Es gibt eigentlich nichts, wo es keinen ETF gibt, oder?
Genau, das ist auch letztlich die Themen-ETFs, das ist ein grosses Ding an der Börse, oder eben Nachhaltigkeit oder
Gender Equity.
Genau, Gender Equality ETFs. Und, nachher, und bei den ETFs ist halt sehr gut zu sehen, dass sie im Vergleich zu einem SMI-ETF, was es schon seit x Jahren gibt und sehr etabliert ist, dass Gebühren pro Jahr einfach viel höher sind. Und dort eben die Indexanbieter und die Firmen dazwischen mehr Geld verdienen. Und so können wir mit dem Hype, ja, den Hype nicht mitmachen und dann an den Anleger mehr verdienen damit. Ja.
Das Thema ETFs ist so ein Hassthema von mir.
Ja, absolut. Da bin ich voll bei dir, ja.
Nein, ich finde halt, wenn du wirklich so einen breiten Index hast, wie zum Beispiel der SMI oder der All World oder einfach einer, der gross ist, dann kann sich der Anbieter auch nicht dahinter verstecken, sondern du kannst die Anbieter miteinander vergleichen, du kannst die Charts übereinander legen, wo eigentlich alles genau gleiche machen und dann siehst du genau, welcher das Beste ist und welcher das Schlechter. Und wenn halt nur ein Anbieter einen auf irgendwie Raumfahrt hat oder so, dann ist es meistens einfach ein Anbieter, der den ETF hat und der kann dann ein bisschen machen, was er will. Also dann nimmt er höhere Preise und was ist anders, so einen Index, also so einen ETF aufzusetzen, dauert halt ungefähr ja, etwa ein Jahr, drei Vierteljahr oder ein Jahr. Das heisst, wenn so ein ETF auf den Markt kommt, ist das Thema wahrscheinlich schon gelaufen an der Börse. Also die Aktien sind wahrscheinlich schon relativ gut gelaufen, notieren auf einem recht höheren Niveau. Und wenn du als Privatanleger in dort jetzt noch einsteigst, ist wahrscheinlich die Performance nicht allzu gross, wie verschiedene Studien schon gezeigt haben, wo einfach das Thema schon nicht mehr in ist.
Genau, der ETF kommt erst dann auf den Markt, wenn das Thema schon super gelaufen ist. Dass nachher die Indexanbieter sagen, oh, schau, in den letzten zwei Jahren ist es mega gelaufen und jetzt haben wir den ETF auf den Markt, jetzt kannst du mit dem Teil haben, dann geht es meistens wieder in die andere Richtung.
Mm. Und das Risiko ist auch anders, weil ein grosser Vorteil vom ETF ist ja, dass eben das Risiko breit abgestützt ist. Aber wenn ich jetzt nur auf einen Sektor gehe, ist es ja Sektorwett. Also wenn ich jetzt sage, Pharma oder was auch immer, man könnte jeden Bereich nehmen, E-Mobility, dann setze ich ja genau wieder nur auf das und somit ist ja der Effekt wieder ein bisschen weg, dass ich eigentlich breit abgestützt bin.
Genau, du redest halt vorhin mit der Raumfahrt, also das ist wirklich, also wirklich extrem Nischenbereich und da ist es wirklich sehr spekulativ und das ist ein Paradefall für das.
Und häufig sind dann halt Unternehmen drin, die dann halt nur 5% von ihrem Umsatz überhaupt mit Raumfahrt machen, wo man sonst gar nicht anders abdecken kann. Aber dann habe ich halt 95% von dem Unternehmen noch in ganz anderen Sachen drin. Darum, ich bin nicht ein Fan von Themen. Ich bin vielleicht rausgegangen.
Gut, willst du aber ein Kärtchen ziehen?
Jetzt haben wir so viel geredet und jetzt noch ein Robo-Advisor. Das ist, Robo-Advisor ist eigentlich ein digitaler Vermögensverwalter. Also früher, klassischerweise bin ich früher zur Bank gegangen und dann ist mir ein Portfolio zusammengestellt worden. Ich habe mit der Bankberaterin oder dem Bankberater geschaut, wie lange wollte ich das anlegen, wie viel Risiko kann ich eingehen. Und das habe ich alles mit der Person besprochen, was natürlich auch was kostet, beziehungsweise die Kosten sind meistens nicht so klar ausgeschrieben worden. Und dank der Digitalisierung kann ich das jetzt halt auch im Internet und selber machen. Das heisst, es ist ein Anbieter, der mir am Anfang verschiedene Fragen stellt. Wie viel Einkommen habe ich? Wie viel Vermögen habe ich? Und dann werden verschiedene Fragen zu meiner Risikotragfähigkeit gestellt. Und schlussendlich macht dann der Robo-Advisor ein Portfolio für mich. Also nimmt verschiedene, meistens sind es ETF, die eingesetzt werden. Also es gibt auch gewisse, die Indexfonds mittlerweile haben. Und macht dann ein Portfolio und gewichtet dann die Aktien-Obligationen-Anteil entsprechend meiner Risikoneigung. Und da steht noch, was ich davon halte. Also gerade für Leute, die noch gar keine Ahnung haben und solche, die sich berechtigterweise nicht mit dem Thema gross beschäftigen, finde ich das eine super Lösung, dass man einfach, unkompliziert kann anlegen und ein breit diversifiziertes Portfolio hat, also über alle Weltregionen, alle Branchen, die es gibt. Und das kostet natürlich einen entsprechenden Teil und ist aber völlig berechtigt, wenn man wirklich ein vollwertiges Portfolio bei den meisten bekommt.
Absolut, vor allem für kleine Beträge, wo man eigentlich beim Broker eine grosse Gebühr müsste zahlen für eine Aktie oder ETF zu kaufen, kann man einen Robo-Advisor eigentlich sehr gut abdecken. Und bei den meisten ist auch der Mindestanlagebetrag sehr tief mittlerweile geworden. Und das ist nachher digital und sehr transparent und kann ein guter Einstieg sein für das Thema Investieren.
Mhm. Finde ich auch. Ich nehme eine neue Karte. Außer dann hätte ich noch mal etwas zum Thema.
Nein.
Ich würde doch. Du siehst, jedes Mal denke ich so, vielleicht muss ich es nicht sagen.
Du hast immer noch einen Joker.
Ich habe das Spread. Und das Spread ist, wenn man eine Aktie oder auch ein ETF, also wenn man etwas kauft oder verkauft, gibt es an der Börse, eigentlich kann man sich das vorstellen, wie früher in der Wechselstube, wo man auch den Geld- und den Briefkurs hatte. Und was dazwischen ist, ist eigentlich ein zusätzlicher Gewinn, den nicht ich mache, sondern wo der Broker macht. Jetzt haben wir das Wort Broker noch nie erklärt gehabt, aber wo eigentlich also der Ort, wo ich es verkaufe, oder verkaufe, also die Bank oder dort einfach der Depotanbieter, den ich habe, wo die machen. Und auf das kann man ein bisschen achten, weil manchmal ist es besser, manchmal ist es schlechter. Meistens hat man ein kleineres Spread, was bedeutet, dass man eigentlich zu einem besseren Preis einkauft, wenn man an der Heimatbörse einkauft. Und dort ist immer ein Indiz auch noch das Volumen. Weil je mehr es rum ist, umso geringer ist das Spread. Also wenn ich 50 Aktien kaufe und es sind nur 75 rum, dann ist klar, dass dort dann irgendwie der Preis dann noch mehr gedrückt werden kann. Aber wenn ich dort kaufe, wo ganz, ganz viele Stück rum sind, ist die Tendenz auch, dass ich dann ein geringeres Spread zahle.
Noch kurz zu ETFs. Meistens lohnt es sich dort auch zu schauen, wenn das die entsprechenden Märkte offen sind. Also wenn ich einen ETF auf den amerikanischen Markt kaufe, dass ich den vielleicht nicht zu unserer Zeit am Morgen um 10 Uhr kaufe, sondern halt, wenn der Markt offen ist. Das heisst, am Nachmittag um die 4 ist zum Beispiel kein schlechter Zeitpunkt. Oder wenn ich einen ETF auf irgendwie einen asiatischen Markt kaufe, dass ich den eher am Morgen kaufe, in der Hoffnung, dass eben die entsprechenden Märkte auch noch offen sind, dann ist das Spread meistens tiefer.
Ja, stimmt, unbedingt.
Gut, soll ich gerade mit dem Broker weitermachen, bevor ich das Kärtchen ziehe?
Du kannst mit dem Broker und mit dem Broker Depot mitmachen, weil ich beides schon gesagt habe.
Wir fangen doch mit dem Broker an. Also der Broker ist der Zugang von uns Privaten an die Börse. Der Broker ist wie ein Vermittler, wo nachher eben beim Broker, wenn man sich dort einloggt, sieht man, wie die Aktienkurse flackern, rot, grün, die ganzen Lichtchen. Und da sieht man, wie die Marktteilnehmer miteinander handeln. Und der Broker tut eigentlich die einzelnen Marktteilnehmer miteinander an der Börse wie verbinden. Und dort kann man dann eben, durch einen Broker kann man dann an der Börse Aktien kaufen. Und wenn man Aktien beim Broker kauft, kommt sie dann ins Depot rein. Das ist wie, wenn man ein Bankkonto hat und dort sein Geld drauf hat, eben, das ist das Bankkonto. Und bei einem Broker, wenn man ein Aktienkonto hat, ist eben das Depot, nicht das Konto, sondern das Aktiendepot, wo man seine ganzen Aktien oder ETFs drin kann verwalten, auch kaufen, verkaufen. Und so ist das eigentlich, diese Begriffe gehören so zusammen.
Wir nicken beide. Genau. Perfekt.
Ich ziehe jetzt wieder. Diversifikation. Das, am einfachsten kann man es eigentlich sagen, nicht alle Eier in einen Korb legen. Also, dass ich halt nicht nur eine Aktie kaufe, dann habe ich sehr stark das Risiko, wenn die Firma bankrott geht, ist dann aus meiner Investition wird dann einfach die ist auch wertlos, also kann auf null absinken. Das Gute an Aktie ist, es kann ja nicht unter null gehen, sondern einfach wie null ist dann fertig. Auch kann es bis unendlich gehen und nach aber kann es einfach nur bis null gehen. Und wenn ich jetzt verschiedene Aktien kaufe aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Branchen, dann kann ich das Einzelaktienrisiko minimieren. Wir sagen, man hat immer noch das Marktrisiko, wie mit der Ukraine jetzt ein Krieg ausbricht, dann merkt man schon, dass allgemein die Aktien dann sinken. Aber durch das, dass ich halt mehrere Unternehmen habe, wird das dann immer wieder, wird das immer wieder ausgeglichen.
Genau, das sehen wir auch gut an einem ETF. Zum Beispiel der SMI jetzt 20 Unternehmen, die wir vorhin besprochen haben. Aber jetzt ein Welt-ETF, der sehr breit gestreut ist, wo man über 1000 Unternehmen drin hat, dann, wenn jetzt ein Unternehmen einen schlechten Tag hat und ein paar Prozent runtergeht und das andere bei ein paar Prozent rauf, dann ist man schlussendlich wieder bei null. Also das ist wirklich ein ETF zum Beispiel ein sehr gutes Mittel für sehr breit zu diversifizieren und sehr einfach zu diversifizieren.
Findet man das bei Corona auch noch gut gesehen, oder? Weil dort hat es ja grosse Gewinner und grosse Verlierer gegeben. Und in einem ETF zum Beispiel hat sich das wieder ausgeglichen oder auch in einem Depot, wenn man breit aufgestellt war, eben die Diversifikation gehabt, dann hat man dort die gehabt, die gut sind, oder? Wenn du jetzt irgendwie die Tech-Aktien gehabt hast, die wahnsinnig profitiert haben, dann hast die sind gut gewesen und andere sind am Anfang zuerst runter.
Noch kurz zur Diversifikation. Bei diesen Indexfonds hat man immer also eine Welt-ETF hat irgendwie 1600 Unternehmen drin. Das stimmt schon, aber man muss auch noch ein bisschen schauen, wie viel Gewicht das halt die Einzelnen drin hat. Also die meisten sind ja nach Marktkapitalisierung gewichtet, wieder ein fremdes Wort. Aber es ist halt, je wertvoller das Unternehmen ist, desto mehr Gewicht. Wenn wir wieder bei meiner ersten Aktie sind, sind wir bei Apple, das hat um die 4-5% in dem drin. Und je weiter ich da hinten runtergehe, bei diesen 1600 Unternehmen, die sind dann halt nur noch bei 0,0 irgendetwas Prozent drin. Und wenn dann die wenn sich die gross bewegen, merkt man das nicht so, aber wenn sich dann Apple 2-5% pro Tag oder so zulegt, dann merkt man das im ETF recht stark. Also dort, finde ich, muss man auch noch ein bisschen schauen, wie viel sind denn die einzelnen Unternehmen in einem ETF gewichtet. Und zum Beispiel beim SMI oder schon nur beim SPI, dann habe ich ja die grossen drei Unternehmen, Roche, Nestle, Novartis, die sind dann mit um die 19% gewichtet. Also die sind Und der ganze SPI hat 200 Unternehmen drin. Dort muss man schon schauen, ist das jetzt wirklich noch, kann man da wirklich noch von Diversifikation sprechen, wenn die grössten drei Unternehmen schon 60% ausmachen. Mhm. Darum muss man, finde ich, dort auch immer noch ein bisschen tiefer gehen. Nicht nur sagen, da hat 200 Unternehmen, das ist super, sondern auch noch ein bisschen schauen, wie viel das, meistens sind die grössten 10 abgebildet, gerade auf dem Basisinformationsblatt. Und dann kann man ein bisschen schauen, wie viel machen die grössten 10 Unternehmen aus.
Mhm. Das ist ein guter Punkt, absolut. Bin ich bei dir und auch bei den Ländern sieht man es eigentlich auch gut beim ETF, bei dem PDF, den man hier hat, Amix, dass meistens eine Welt-ETF die USA 60% Gewicht hat. Und das ist natürlich auch jetzt nicht die perfekte Diversifikation der Welt, aber auch ein kleiner Kumpel, wo die USA sehr viele grosse Unternehmen wie Apple hat und ein grosses Gewicht haben im Index. Und dann muss man dort muss man im Bewusstsein, dass nicht alles, wenn nur man ETF kauft, perfekt diversifiziert ist natürlich.
Mhm. Ich ziehe jetzt noch eins, aber es ist das letzte noch.
Ist gut.
Wir finden es ja mega spannend, aber ich weiß aber nicht, ob es andere Leute auch so mega cool finden. Nein, Nerd-Talk heute. Aber das ist ein gutes zum Abschluss. Ich habe die Anlageklasse. Und eine Anlageklasse ist, ihr habt schon ganz viele verschiedene gehört und habt schon viel erwähnt, also eine Obligation ist eine Anlageklasse, eine Aktie ist eine Anlageklasse, ein ETF, aber auch Gold. In gewissen Kreisen Kryptos jetzt auch. Immobilien, also alles, was man so rein investieren kann. Und zu einem gut diversifizierten Portfolio gehört eben, dass man auch verschiedene Anlageklassen drin hat. Genau. Ergänzungen?
Ja, sicher nicht. Nein, ist gut gesagt. Auch Geld ist eine Anlageklasse, die man hat. Also wirklich eben, wenn man sein Vermögen über die verschiedenen Anlageklassen, Aktien, Anleihen oder eben Gold, Edelmetall, Immobilien, das sind alles verschiedene Anlageklassen und die haben alle ihre eigenen Eigenschaften und darum können sie auch die Schwankungen ein bisschen untereinander ausgleichen, sozusagen, wenn man alle hat.
Mhm. Und ein guter Punkt ist auch, es gibt glaube ich, für jeden die richtige Anlageklasse. Es sind nicht alle gleich risikobehaftet. In der Schweiz mit Immobilien vielleicht ein bisschen schwierig in den meisten Fällen heute, aber das ist sicher etwas, das weniger Risiko hat, wenn man in Kryptowährungen investiert.
Ja, das ist etwas, wo man für sich oder wo ich auch für mich herausfinden musste, was passt überhaupt zu mir und mit welcher Anlageklasse fühle ich mich überhaupt wohl. Und das ist etwas, wo vielleicht jetzt gerade stimmt, aber vor 2 Jahren hat das noch ganz anders ausgesehen und je nach Lebensabschnitt ist dann, ändert das so wieder immer, dass man da immer wieder ein bisschen drauf schaut, was aber nicht so heisst, dass man jeden Tag seine ganze Strategie so über Bord werfen, das ist dann ein bisschen die andere Gefahr und jetzt denkt, jetzt läuft das besser, ich muss in das hin, jetzt mache ich lieber das andere, das ist wieder besser. Aber trotzdem so gewisse Lebensereignisse oder Lebensplanung ein bisschen vorausschaut und sich dann aufgrund von diesen Lebensereignissen die Anlageklasse auswählt.
Mhm. Dann kommen wir zum Schluss. Wir haben aber noch ganz viele Zettel auf dem Tisch. Also, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt ihr gerne mir ein Message. Vielleicht kann ich die 2 Herren noch mal begeistern, dass wir hier die restlichen, also, ich glaube, es sind noch über
die Hälfte.
Wir sind einfach zeitlich schon relativ spät. Aber wenn ihr das weiterhören wollt, dann schreibt mir doch, dann schaue, dass ich die 2 Herren noch mal auf Zürich einladen kann, dass wir Luzernerin und ihr seid beide von Bern, oder?
Ursprünglich. Mittlerweile bin ich
aber du hast kein Dialekt Zürich, genau. Ja. Aber
naja, so ein Bern, ja.
Also gut, wir würden uns dann irgendwo in der Schweiz wieder treffen. Meldet euch, wenn ihr das weiterhören wollt. Und sonst gerne die Folge bewerten. Es geht 5 Sekunden, um dort auf die 5 Sterne zu drücken. Hilft mir aber sehr, dass die Arbeit sichtbar wird. Und dann danke ich vielmals im Reto und im Oli, dass ihr heute dabei gewesen seid. Und so cool erklärt haben. Merci vielmals. Wenn ihr jetzt noch mehr Infos wollt, dann findet ihr den Reto unter finanzdepot.ch. Er hat einen Blog. Auf Instagram ist finanzdepot_.
Das weiss ich gar nicht, aber man sieht es auf dem Blog. Ja, da kann man einfach auf das Logo klicken und das Instagram-Logo und dann landet man im richtigen noch.
Sehr gut, genau, macht das. Und Twitter hat er, glaube ich, auch noch.
Genau, also, das sieht man dort.
Das ist gut. Also er findet ihn.
Genau.
Und Oli findet er auf simplemoney.ch. Instagram simplemoney_ch,
richtig.
Twitter, LinkedIn, was auch immer. Ihr findet ihn auch.
Findet ihr irgendwo, sicher.
Das ist gut. Sie sind sicher auch erreichbar, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Ja, das war's. Danke vielmals. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann reden wir über Finanzbücher. Tschüss zusammen.
Danke für die Einladung.
Merci, Angela.
Money Matters. Der Podcast von Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten und vieles mehr immer frisch auf deine Ohren.